Welt erwachen. Schritte in die neue Zeit. Ein Podcast mit André Buchheim und Raik Schirmer.
Hallo, liebe Zuhörer. Ich grüße euch ganz herzlich zum neuen Podcast von Welt erwachen. Ihr seid das wahrscheinlich noch gewohnt von den letzten Podcasts, dass die der André alleine gemacht hat. Und ich begrüße dich erstmal ganz herzlich, André. Hallo.
Grüße das Licht in euch.
Und wir haben uns entschlossen, das diesmal für die nächsten Folgen das auch gemeinsam zu machen. Aus dem Grund, weil das einfach etwas lebendiger wirkt, wenn wir praktisch uns ein bisschen die Bälle hin und her schießen, ein bisschen Frage, Antwort, sowas einhergeht. Und dass das vielleicht interessanter ist. Und ihr könnt uns auch gerne dazu hinterher dann auch ein Feedback geben. Apropos lebendiger, das ist nämlich gerade auch das Thema von heute. Da geht es nämlich um das Thema Leben und Lebendigkeit. Und wenn ich gerade mal bei mir persönlich dann nachschaue, ist das ein Thema, was mir zum Beispiel ziemlich schwer fällt. Also so mit dem Leben mitzuschwingen, mit im Lebensfluss zu sein, weil ich aus der Vergangenheit auch oder aus der Kindheit auch noch verschiedene Muster in mir trage und an diese Grenze häufig ranstoße und mir es da schwer fällt, auch da auszutreten und sag mal, dem Leben weiter zu folgen, so wie eigentlich das Leben das gerne möchte und wie es auch meinem höheren Selbst, sage ich mal, eher entspricht. Deswegen vielleicht gleich mal die Frage an dich, André. Was bedeutet denn für dich Leben und Lebendigkeit so im spirituellen Kontext? Und was unterscheidet das so von einem ganz normalen Leben, was man so
Naja,
kennt?
Lebendigkeit und Leben, das ist, wenn die Saat, die in uns angelegt ist, aufgeht. Ja, solange wir als Samenkorn bleiben und nicht wachsen, können wir auch noch nicht von Lebendigkeit sprechen. Wenn du nur ein Saatkorn siehst, das hat noch nicht viel Lebendiges, obwohl es das Leben natürlich in sich einschließt. Aber zum Leben gelangt es erst, wenn die Hülle bricht und der Keimling aufgeht und die Pflanze wächst. Und das ist auch ein Kennzeichen des Lebens, Wachstum, Veränderung. Ja, also auch wenn du eine Pflanze beobachtest von Tag zu Tag, die bleibt nicht gleich. Die wächst weiter. Und auch wenn die Pflanze dann gewachsen ist und du nimmst die einzelnen Blätter, da gibt es kein Blatt, das dem anderen eins zu eins gleicht. Da bestehen zwar Ähnlichkeiten, weil es von derselben Pflanze ist, trotzdem, es gibt keine Gleichheit. Also die Pflanze wiederholt in dem Sinne nichts, sondern ist frei in ihrer Entfaltung. Aber sie hat natürlich auch interne Muster, nach denen sie sich entwickelt. So wie wir unsere DNA in uns haben, die gewisse Anlagen enthält, demgemäß wird sich auch die Pflanze natürlich entwickeln. Und diese Muster, zu denen wir Menschen neigen, das nennt man auch reaktionär. Also reaktionär kennen wir häufig aus dem politischen Bereich als Begriff, meint eine Haltung, die rückwärtsgewandt ist und einfach nur das, was man schon kennt, immer wieder in der gleichen Art und Weise wiederholt. Da aber das Leben uns nie auf die gleiche Art und Weise begegnet, sondern ein ständiger Fluss ist, kann diese Wiederholung irgendwann nur noch falsch sein. Ja, und wenn wir bei dem Muster bleiben und es nicht an das Leben anpassen, dann bleiben wir auch in dieser Falschheit gefangen. Ist ungefähr so, ich mache mal ein einfaches Beispiel. Stell dir mal vor, du würdest dir von heute an angewöhnen, jede Frage, auf die du mit Ja und Nein antworten kannst, nur noch mit Ja zu beantworten. Das wäre ein Muster. Also die Frage, die kommt, ist vollkommen irrelevant. Du sagst immer Ja. So, und das kann nicht funktionieren. Sondern je nachdem, wie die Frage ist, die dir gestellt wird, musst du mal mit Ja, mal mit Nein antworten, mal kurz, mal länger, je nachdem. Und genau so sollte man mit dem Leben umgehen. Das Leben stellt uns auch ständig vor Herausforderungen, Hindernisse und Fragen. Und unsere Antwort sollte ebenso frei und lebendig sein wie das Leben selbst. So, dann verschwinden die Grenzen zwischen uns und dem Leben, das uns umgibt, und wir nehmen wirklich am Leben teil. In diesen reaktionären Mustern trennen wir uns förmlich vom Leben ab. Und dann sind wir auch nicht mehr lebendig. Das hat mehr etwas von einem Todeskult, von Leichenstarre, als von wirklicher Lebendigkeit, Wachstum, Offenheit, Verbindung aufnehmen und so weiter, was halt das Leben wirklich ausmacht. Das sich vermehren, das es sich erweitern und so weiter.
Ja, das im Alltag zu integrieren, ist ja auch so eine Herausforderung. Gibt es da irgendwie praktische Tipps, wo man sagen kann, wie kriegt man, sagen wir, das Leben oder die Lebendigkeit im Alltag umgesetzt, dass man ja sie praktisch im Leben anwenden kann?
Eigentlich die falsche Frage, weil das im Leben zu integrieren ist das Einfachste, was es gibt, weil das entspricht uns.
Okay.
Sich dem Leben mittels Mustern zu entziehen, aus welchem Grund auch immer, das ist die weit größere Herausforderung, das ist die weit größere Schwierigkeit, also wirklich dem Leben Widerstand entgegenzubringen, ihm zu widerstehen und auf stur auf sein Muster zu beharren, das ist viel anstrengend, das kostet auch viel mehr Energie.
Ja,
So, also
natürlich.
eigentlich geht es nicht darum, jetzt irgendein Kunststück zu vollbringen, um das mehr zu integrieren, sondern eher geht es darum, die Dinge zu lassen und zu lösen, die uns vom Leben abhalten. Weil das Lebendige ist unser natürlicher Zustand. Das andere, also Fromm sagt zum Beispiel auch, ist ein entfremdeter Zustand, da kenne ich mich selbst nicht mehr. Und weil ich mich nicht kenne, reagiere ich nach Mustern, weil darin fühle ich mich sicher.
Ja, das ist auch der Punkt gerade, das merke ich auch häufig an mir, dass in diesen Mustern ich eine gewisse tatsächlich Sicherheit habe und wenn ich praktisch aus den Mustern herausgehe, was eigentlich dann wieder die Lebendigkeit wäre, fühle ich mich unsicher und zum Teil auch unwohl.
Richtig.
Und deswegen geht es wahrscheinlich auch einigen anderen ähnlich wie mir, dass sie dann lieber in der Sicherheit verbleiben, in den Mustern. Und da ist es dann ich sag mal, die Überwindung, es dann trotzdem anders zu machen, obwohl man sich dann eher eigentlich zumindest zu Anfang unwohl fühlt, oder?
Ja, aber man sollte sich da vergegenwärtigen, dass wenn man in dem Muster bleibt, Wachstum nicht mehr möglich ist. Und damit schließt man auch einige wesentliche Dinge aus, also zum Beispiel seiner Bestimmung, seiner Aufgabe nachkommen zu können, erfolgreich zu sein, auch was Lebenslust angeht und so. Alles, was man da in diesem Musterzustand empfindet, ist auch nur eine Reaktion wie ein Echo. Man hat keine wahre Lebenslust, sondern man erinnert sich der Lust, die man vielleicht als Kind einmal hatte. Und wiederholt dieses Muster, aber die wahre Lebenslust fließt an einem vorbei. Und es wäre doch schön, wenn wir an dem Leben wirklich so teilhaben können, dass wir das Leben bereichern und dem Leben auch die Möglichkeit geben, uns zu bereichern.
Ja, man kennt in dem Fall nicht die wahre Lust, deswegen vermisst man sie wahrscheinlich auch nicht, höchstens wenn man sie
Das ist richtig. Das
bei
ist wie,
anderen
wenn
erlebt
man
hat.
jeden Tag einen Brei vorgesetzt bekommt, der einem nicht schmeckt, aber man isst ihn trotzdem, weil man Hunger hat. So, man jammert, man beschwert sich und dann gibt es aber auch den süßen, nahrhaften Brei, den man haben könnte, aber den nimmt man nicht, weil man ist das ja so gewohnt. Und lieber bleibt man dann in dieser Schleife hängen und schlingt das runter. Lustlos. Wie viele Menschen gehen lustlos zur Arbeit? Also machen tagtäglich eine Tätigkeit und setzen da ihr größten Teil ihres Lebens da rein, ohne dass sie wirklich dabei Lust empfinden oder Spaß daran haben oder dass wirklich ihre Bestimmung entspräche. Weil wenn denn so wäre, hätten sie ja Lust daran. So. Und sie schlucken das einfach und sie beschweren sich und sie werden wütend und sie rebellieren, nur um dann den nächsten Brei vorgesetzt zu bekommen. Und es verlangt aber Mut, dann wirklich sich auf den neuen Brei einzulassen. Denn dass der süßer ist, dass es überhaupt anders geht als dieser ekelhafte Geschmack von dem alten Brei, das wissen wir nicht, solange wir nicht diesen süßen Brei gekostet haben. Und das ist, glaube ich, die Überwindung zu sagen, okay, es gibt da noch mehr, es gibt weiteres und ich kann mich darauf einlassen. Und die meisten Menschen, bleiben lieber bei ihrem bekannten Unglück, als sich wirklich auf neues Glück einzulassen.
Ja, das kenne ich auch, also auch von mir persönlich aus vielen Jahren der Vergangenheit. Und es ist ja auch so, dass das Thema zum Beispiel Achtsamkeit ein ganz zentrales Thema auch im Bereich der Spiritualität ist. Welche Rolle spielt denn das jetzt oder würdest du sagen, spielt das beim Lebendigsein, dieses Thema Achtsamkeit?
Also es spielt besonders da eine Rolle, wo man sich an die Lebendigkeit wieder annähern will. Da muss man natürlich achtsam sein, auf die alten Muster nicht hereinzufallen. Und es spielt natürlich eine Rolle da, wie ich mit dem Leben umgehe. Ich vergleiche es ja manchmal mit einem Tanz oder stell dir mal vor, ein Kampfkünstler. Du kannst eine Kampfkunstform lernen, Karate zum Beispiel, und dann mit deinem Trainingspartner immer wieder die gleichen Trainingsabläufe abspulen. Aber kommst du dann in einen realen Kampf und der Gegner macht eben nicht das, was du gelernt hast, was dein Gegner normalerweise im Training macht, bist du verloren, wenn du weiterhin nur auf die Muster setzt. Das heißt, ab dem Moment, wo du wirklich dich ins Leben wirfst, musst du auf das reagieren, was das Leben dir entgegenbringt. Ansonsten wird es dich überwältigen.
Ja, im hektischen Tagesablauf, den wir häufig haben, also so häufig Hamsterrad, ist es ja manchmal besonders schwer, auf die Dinge zu hören, weil wir dann häufig auch nach Mustern funktionieren, die wir uns über die Jahre hin angeeignet haben.
Ja, Muster sind an sich auch nichts Schlimmes. Das muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Es gibt Muster des Unlebendigen, Muster des Todes. Das ist zum Beispiel, wie ich das vorhin sagte, mit der Ja-Nein. Wenn du nur noch mit Ja antwortest, das ist ein Muster, das passt halt nicht immer. Und genauso ist das eben mit allen anderen Mustern. Dazu kommt, dass es Muster sind, die in Untätigkeit münden. Also man wird immer passiver, man lässt sich berieseln, man kommt immer mehr in eine Konsumsucht hinein, denn in diesen Mustern zu sein, macht uns innerlich auch leer. Und diese Leere wollen wir häufig dann füllen mit Konsumgütern. Aber auch das entlässt uns wieder in eine neue Leere, weil die Konsumgüter uns nur kurzfristig erfreuen und das lässt dann relativ schnell wieder nach. Man wird unproduktiv bzw. unschöpferisch, begibt sich auch in unschöpferische Beschäftigungen hinein, in Ablenkung, in Betäubung. Man will das alles nicht mehr wahrhaben und wahrnehmen. Man fühlt sich ohnmächtig, man ist im Stillstand gefangen, man ist rückwärtsgewandt, also stur, starr, ja, wirklich leichenstarre. Und hängt in diesen Reaktionsmustern fest. Demgegenüber gibt es aber auch Muster des Lebendigen, die vollkommen anders sind, die etwas zu tun haben mit Verbindung eingehen, mit Wachstum zulassen, mit sich vermehren, was ja auch eine typische Form des Lebens ist, mit Fließen, mit sich verändern. All das sind Muster auch des Lebendigen. Ja, also Muster ist nicht unbedingt etwas Schlechtes.
Ja, das
Auch die Pflanze, die sich entfaltet, tut das nach einem Muster, was in ihr angelegt ist. Und auch wir haben innere Anlagen, wenn wir die entfalten würden, und zwar frei entfalten würden, nicht nur unseren Körper, der wächst ja von alleine, sondern auch geistig, seelisch uns entfalten würden, dann wären wir lebendig.
Ja, das merkt man auch häufig beim, oder merke ich zum Beispiel auch beim Autofahren, dass gewisse Dinge standardmäßig da sind und es ist auch gut, dass sie sind, dass ich nicht jedes Mal überlegen muss, wenn ich jetzt schneller fahren will, muss ich aufs Gas treten, sondern das passiert automatisch, da findet halt keine Überlegung mehr statt.
Ja, aber Muster würde zum Beispiel bedeuten, du kennst zum Beispiel die Straßen um dein Haus herum und weißt, da muss ich links fahren, da muss ich rechts fahren, da muss ich geradeaus fahren. Und jetzt stell dir mal vor, du bist in einer Gegend, die du nicht kennst und überträgst eins zu eins dieses Muster von deinen bekannten Straßen auf diese Gegend. Sagst, jetzt muss ich links fahren, aber da geht es gar nicht links ab, ne? Du fährst mitten aufs Feld, weil du folgst deinem Muster. Und
Okay.
genauso ist das im Leben, wenn wir nur diesen Mustern folgen, dann werden wir starr, dann können wir mit dem Leben nicht mehr umgehen, nicht mehr mit dem Leben tanzen und dann dauert es auch häufiger mal.
Ja. Ja, du hast ja gerade auch noch das Thema Verbindung angesprochen und Verbindung ist ja auch häufig Thema Gemeinschaft. Wie wichtig würdest du denn sagen, ist das Thema Gemeinschaft für die Lebendigkeit beziehungsweise auch für das spirituelle Wachstum?
Sehr wichtig. Also es gibt Menschen, die sind eher kontemplativ und introvertiert, die brauchen vielleicht Gemeinschaft nicht sonderlich oder brauchen auch mehr Rückzugsgebiete. Aber auch diese Menschen können nicht gänzlich ohne Gemeinschaft sein. Gemeinschaft ist sehr viel. Das ist Liebesbeziehung, das sind Freundschaften, das sind auch manchmal Zweckgemeinschaften oder wirtschaftliche Gemeinschaften. Das ist aber auch zum Beispiel die Gemeinschaft mit Tieren, mit Pflanzen und mit dem gesamten Raum, der uns umgibt. Denn wir müssen bedenken, dass auch der Raum Teil des Lebendigen ist. Ja, wir neigen dazu, immer das als lebendig zu betrachten, was als Lebewesen direkt vor unseren Augen ist. Aber dieses Lebewesen ist abhängig von dem Raum, den es sich entwickelt und von der Gemeinschaft, also artenübergreifende Kooperation nennt man das, von dieser Gemeinschaft mit anderen Lebewesen. Würde der Raum wegfallen, könnte sich das Leben nicht entwickeln. Und damit bilden Raum und Leben eine so starke Einheit, dass auch der Raum als etwas Lebendiges begriffen werden kann. So, das heißt also auch, die Lebensräume, Moore, Wälder und sowas sind etwas Lebendiges, haben eigene Rechte, das sollten wir bedenken. Die Erde ist als Ganzes ein Organismus, ist etwas Lebendiges. Und selbst der Kosmos als Körper Gottes, sage ich mal, als Verkörperung Gottes, ist etwas Lebendiges. Ne? Und es kann es auch gar nicht sein, anders sein, weil wir als lebendige Wesen sind ja eins mit dem Kosmos. Es gibt nichts, was mich vom Kosmos trennt. Ich kann nicht sagen, ich stehe außerhalb des Kosmos. Nein, ich bin im Kosmos, ich bin Teil des Kosmos und da ich lebe, lebt auch der Kosmos.
Ja, das ist ein Punkt, gerade dieses Einssein oder Gemeinschaft, den ich sogar ganz wichtig erachte, gerade war im Bezug
Ja,
zu
und auch gerade Gemeinschaft muss etwas Lebendiges
dem.
haben. Ne? Wir kennen das manchmal aus Beziehungen, wenn dort das Lebendige so nach einiger Zeit von Natur aus weggeht, dann verflachen auch die Beziehungen und manchmal, gerade in Liebesbeziehungen, wendet sich das dann das Blatt und der Mensch, von dem man vorher fasziniert war, den man angebetet hat, wird plötzlich zum Feind erklärt.
Wird erst langweilig, nervt und
So.
wird dann
Und
zum
das
Feind.
passiert, wenn eben die Lebendigkeit in der Beziehung nicht erhalten wird. Und auch dafür kann man bewusst sorgen. Auch eine Beziehung, wenn sie zu sehr in diese reaktionären Muster fällt, stirbt.
Wie kann man jetzt in so einer Beziehung, hast du ein Beispiel da, wie man dafür sorgen kann?
Für Lebendigkeit.
Ja.
Naja, da gibt es jetzt auch keine Standardantwort. Das kommt auch auf die Partner an, wie die miteinander umgehen und wie die sind. Wenn zum Beispiel ein Partner keine Überraschungen mag, so sorgt eine Überraschung nicht unbedingt für Lebendigkeit. Dann muss man ihn vorbereiten. Wenn er das mag, dann überrasch ihn immer mal wieder mit etwas Neuem und bring so Lebendigkeit hinein. Ansonsten ist es wichtig, dass man sowohl gemeinsam Dinge unternimmt, Kurse besucht, Vorlesungen besucht, Vorträge, ins Kino geht, ins Theater geht, in die Oper geht und so weiter und so fort. Also gemeinschaftliche Dinge oder in die Disco tanzen, was auch immer. Und was auch wichtig ist bei den meisten Beziehungen, um die Lebendigkeit zu bewahren, weil ja nicht immer alle Themen sich überschneiden und man nicht immer aufeinander hängen sollte, dass jeder für sich auch ein Thema hat, das er nur für sich lebendig gestaltet. Also was weiß ich, wenn der Mann zum Beispiel eine Eisenbahn im Keller hat und damit spielt, so das Kind im Manne auch rauslässt, was vollkommen legitim ist, und die Frau sich dafür nicht interessiert, das ist vollkommen okay. Oder wenn der Mann zum Fußballspielen geht und die Frau sich dafür nicht, ist vollkommen okay. Wenn der Mann Opern nicht mag und die Frau aber Opern gerne hört, dann soll sie allein dahin gehen, soll sich damit beschäftigen. Ne? So, also jeder braucht seinen Punkt der Lebendigkeit und es sollten auch viele Dinge gemeinschaftlich sein. Es sollte sich so 50-50 die Waage halten.
Ja, ich hatte auch die Erfahrung auch mal gemacht, wenn man zum Beispiel jetzt, nur weil Valentinstag ist, gerade an dem Tag eben nur einmal im Jahr praktisch Blumen schenkt, vielleicht noch zum Geburtstag und da vielleicht noch, was weiß ich, Packung Pralinen, keine Ahnung, was so Standard ist halt und das eben gewohnheitsmäßig macht, dann ist das, hat das mit Lebendigkeit nicht mehr zu tun. Ich habe dann viel mehr gemerkt, wenn man so zu überraschend kommt am Blumenladen vorbei, hat den Impuls, hey, jetzt könnte ich mal reingehen, meine. Wenn es bloß eine einzelne Rose ist oder eine schöne einzelne Blume, ein Tulpe oder sowas, einfach mitnehmen und Schatz, ich liebe dich, dann nach Hause kommen, überreichen. Das ist was Ungewöhnliches und damit ja, kann man auch was, denke ich, lebendig erhalten.
Ja, das Ungewöhnliche spielt da eine große Rolle. Und eben auch so auf die Impulse hören, auch die Lebensimpulse sind sehr wichtig, die Impulse, die mir mein Körper sendet, die mir mein Partner, meine Partnerin sendet oder Leute, mit denen ich gerade Umgang habe. Auch hier ist es wichtig, aus spiritueller Sicht nicht den Impulsen blind zu folgen, weil auch das Ego kann uns Impulse setzen, die sind als Affekte bekannt, denen sollte man eher kritisch gegenüberstehen. Also ein Impuls ist auch zu prüfen, so wie jeder Gedanke, jedes Gefühl auf dem spirituellen Weg zu prüfen ist, ob das richtig ist, ob es stimmig ist oder nicht. Aber wenn man zum Beispiel den Impuls hat, jetzt Blumen für seine Frau zu kaufen oder was weiß ich, irgendwas für seinen Mann zu kaufen, und man hinterfragt den Impuls und findet das gut, dann sollte man ihm auch folgen.
Was ist denn das Kriterium eigentlich, ob jetzt ein Impuls, woran kann ich zum Beispiel erkennen jetzt, ist das jetzt von meinem Ego oder ist das tatsächlich jetzt aus der, sag mal, aus der Gö vielleicht Göttlichkeit heraus oder weil es eben die Situation erfordert oder aus dem Lebendigen heraus?
Na, das muss man trainieren. Das Ego hat eben die Eigenschaft, dass es letztendlich immer auf sich bezogen ist. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich kaufe meiner Frau jetzt Blumen, damit sie mit mir heute Abend ins Bett steigt, dann ist da Ego dahinter. So, wenn du sagst, ich kaufe Blumen, um sie zu erfreuen, also um anderen eine Freude zu machen, dann ist da nicht Ego dahinter. Und wenn es dann dazu kommt, dass man abends im Bett landet, dann ist das natürlich besonders erfreulich, ne? Also das Ego berechnet immer Dinge. Wenn keine Berechnung dabei ist, dann kann man sagen, der Impuls ist rein und aus dem Leben gegeben.
Okay, also ich könnte auch fragen, habe ich jetzt von dieser einen eigenen Nutzen daraus? Und wenn praktisch jetzt nicht unbedingt ein klarer
Nee,
Nutzen.
das nicht, weil du kannst ja auch einen eigenen Nutzen daraus ziehen. Allein die Freude, die du empfindest, wenn du so etwas tust, ist ja auch ein gewisser eigener Nutzen.
Okay, dann also eher die Überlegung, jetzt mache ich es aus taktischen Gründen jetzt sowas zu
Genau,
tun oder
taktisch, Strategie, steckt da irgendeine Berechnung
ist
dahinter?
es
Daran kann man es
vom
am
Herzen her?
leichtesten enttarnen.
Mhm.
Genau.
Ah, okay.
So. Und dann ist natürlich auch, also jetzt mal, wir reden ja jetzt viel von diesen Beziehungsstrukturen und so weiter. Es spielt natürlich auch die Beziehung zu sich selbst da eine Rolle. Ne? Also ich kann schwierig eine Liebesbeziehung zu anderen aufbauen, wenn ich nicht in Liebe mir selbst verbunden bin. Und Liebe hat auch ganz viel mit Lebendigkeit zu tun. Die beiden Worte hängen auch etymologisch ganz eng miteinander zusammen, Liebe und Leben. Ne? Und dann hat das auch viel mit der spirituellen Entwicklung zu tun. Also wenn du erwachst, wenn du wirklich zur Ganzheit kommst und die Illusion der Trennung fallen lässt, erst dann fühlst du dich wirklich lebendig. So, also das hat alles, was vorher ist, das sage ich auch bei meinem Erwachen seit 2015, alles, was vorher war, wo ich auch schon dachte, dass ich lebendig wäre und am Leben teilnehme, hatte dann etwas eher Totes.
Selbst bei dir vor 2015 meinst du das
Ja,
noch?
selbst bei mir vor 2015, obwohl ich mich da auch schon viel mit Spiritualität und Meditation und allem beschäftigt habe, das Erwachen erschließt nochmal eine ganz andere Form von Lebendigkeit, die alles davor schal werden lässt. Das ist wie mit diesen zwei Breien, ne? Ich hatte vielleicht meinen Brei immer noch ein Stück weit veredelt, bisschen Zimt dran getan, der schmeckte dann besser als der der anderen meinetwegen, aber es war nicht diese himmlische Speise, das ist Ambrosia. Und wenn du das einmal gekostet hast, dann weißt du, was wahre Lebendigkeit ist. Und das kommt mit dem Erwachen. Deshalb ist das Erwachen auch als spirituelles Ziel ultimativ. Da führt nichts dran vorbei. Das sollte unser Ziel sein, wenn wir uns mit Spiritualität auseinandersetzen.
Also ich kenne dich ja auch schon vor 2015 und ich muss sagen, da warst du auch für mich zumindest sehr lebendig und wahrscheinlich auch für viele andere und auch hast häufig spontan auch praktisch mit dem Leben agiert, so würde ich es mal sagen halt, ne? Aber wenn du
Ja, man
sagst, dass
übt das ja schon.
ja.
Ja, aber das Erwachen ist nochmal ein anderer Bewusstseinszustand, wo man auch das Leben in einem neuen Bewusstsein, in einem neuen Licht betrachtet und auch empfindet. Also es geht da auch viel um das, wie man sich fühlt. Also diese Lebendigkeit nach 2015, nach dem Erwachen, ist mit allem, was vorher war, nicht zu vergleichen.
Vielleicht in diesem Zusammenhang mal noch ein Hinweis an die Zuschauer. Du hast ja auch dieses Ereignis, was 2015 stattfand, ziemlich ausführlich in deinem Buch Quantenbewusstsein beschrieben gehabt, ne? Genau. Und wenn das interessiert, ich werde das nochmal in den Beschreibungen dann kurz verlinken oder das Buch nochmal kurz erwähnen, kann sich's ja dann auch mal besorgen. Übrigens ein extrem spannendes und, wie ich finde, auch magisches Buch. Von Beginn an, wo du ja viele Dinge auch aus deinem Leben praktisch ab Geburt an mit wiedergibst halt, ne? Also einen sehr tiefen Einblick auch in dein Leben gibst, ne? Inklusive vieler spiritueller Anleitungen, Übungen, die da praktisch mit drin stecken. Das mal kurz am Rande jetzt erwähnt, weil du es gerade mal mit dem Erwachen angesprochen hast, ne? Was wäre denn eigentlich noch so dein wichtigster Rat? Vielleicht so, kurz vorm Abschluss vielleicht so, der wichtigste Rat an jemanden, der mehr Lebendigkeit in sein Leben bringen möchte. Und wie könnte er praktisch das beginnen oder anfangen oder unterstützen? Womit?
Also der wichtigste Rat wäre wirklich, sich auf den Weg der Spiritualität zu machen. Das heißt also auch, sich selbst zu beobachten, die Muster des Unlebendigen klar kennenzulernen und verstehen zu lernen, sich davon zu lösen und so dem Leben eine Chance geben, mehr sich frei in sich zu entwickeln. Dann natürlich auch das Bewusstsein der Liebe in sich kultivieren, was eben auch dafür sorgt, dass mehr Lebendigkeit entstehen kann. Weil Lebendigkeit ist ja eigentlich das natürliche Wachstum, das hatte ich vorhin schon erwähnt. Und das haben wir deshalb nicht, weil wir es unterdrücken. Also nehmen wir mal ein Tier zum Beispiel. Ein Tier, wird in der Natur im Maß gehalten durch die Natur, die es umgibt. Also durch Fressen und gefressen werden, zum Teil auch sehr gewaltvoll, reguliert die Natur sich selbst. Der Mensch hat sich aber durch sein Bewusstsein in eine Ebene gebracht, wo er lernen muss, bei sich selbst Maß zu halten. Wird er unmäßig, verliert er die Lebendigkeit, hat er zu wenig Maß, also nimmt zu wenig teil, verliert er auch die Lebendigkeit. Das Leben ist immer der goldene Mittelweg. Und den gilt es erstmal zu finden, ne? Ich darf also nicht mehr frei konsumieren und mir alles nehmen, was ich will, sondern sollte auch da Maß halten, wie ein Tier, das eben nicht mehr frisst, als es wirklich bedarf, ne? Auf der anderen Seite ist unser Bewusstsein auch weiterentwickelt und wir sollten das Leben einladen zu uns. Also wirklich sagen, hier bin ich, Leben, ergreife mich. So, also wir sollten da zurückfahren in unseren Vorstellungen und Mustern, Gedanken und uns davon lösen. Also wie man auch bei der Einweihung sagt, vergiss alles, was du glaubst oder zu wissen glaubst, weil all diese alten Muster halten uns von der Lebendigkeit ab. Erstmal leer werden, frei werden, sich vollkommen lösen und dann das Leben einladen und mal schauen, was passiert.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Und sag mal, diesen Kern, sagen wir mal, der Lebendigkeit wieder in sich selbst zu entdecken. Also ich weiß ja auch, dass du jetzt ab nächsten Jahr, ab Januar, so einen Meditationskurs gibst für 8 Wochen lang, wo man praktisch neu in das Jahr hineinstarten kann. Und es ist möglich oder ist das praktisch sinnvoll, auch mit Hilfe, sagen wir mal, der Meditation zu versuchen, wieder in sich mehr Lebendigkeit zu entdecken, hervorzurufen, beziehungsweise kann Meditation dabei unterstützen und wenn ja, wie?
Also Meditation ist ja ein Werkzeug zur Selbsterkenntnis und Selbstgestaltung. Das heißt also, indem wir uns mehr erkennen, erkennen wir uns auch mehr als Lebewesen. Und das Lebewesen zerfällt in zwei Teile. Lebe, also Leben wirklich als Aufforderung. Und das Wesen, das ist das, was unserer Natur entspricht, also was in uns west, was existiert, ne? Es hat auch viel mit Gott zu tun. Gott ist das höchste Wesen und Gott wird darum auch häufig als der Lebendige bezeichnet, weil er der Ursprung des Lebens ist und auch der Kern allen Lebens. So, das heißt also, wenn wir das Leben zum Beispiel über Meditation mehr befreien, dann kommen wir auch Gott näher, befreien Gott in uns und führen Stück für Stück mehr ein göttliches Leben. Dazu braucht es eben Selbsterkenntnis und auch Selbstgestaltung und das kann Meditation uns bringen, indem wir mehr in die Tiefe gehen, also nicht mehr die Dinge oberflächlich betrachten, weil das ist auch eine Gefahr des Unlebendigen. Die sind meistens extrem oberflächlich und wagen sich nicht in die Tiefe. Viele haben Angst vor der Tiefe. Und genau da müssen wir aber hin, um dort im Kern das Feuer zu entzünden, das das Leben ausmacht. Und dazu auch noch ein anderer Hinweis. Wir haben ja auch das Jahresseminar nach dem Manifest der neuen Zeit, wo man auch mal so einen Rundumschlag in alle Bereiche der Spiritualität bekommt und auch Grundlagenwissen, wie man eben Lebendigkeit für sich entdecken und leben kann. Na, also das ist dann nochmal umfangreicher. Weil Meditation ist nur ein Werkzeug. Meditation ist gut für Achtsamkeit, um sich zu beruhigen, um Stress abzubauen und so weiter. Aber es ist halt nicht das Einzige. Es gibt ganz viele Mittel. Also auch wenn du zum Beispiel mit der Wünschelrute oder mit dem Pendel arbeitest und Dinge sichtbar machst, die in deinem Körper zwar da sind, aber eben so nicht gefühlt werden können, die erst dieser Verlängerung bedürfen, um fühlbar zu werden, dann ist das so, dass du den Raum deiner Wahrnehmung erweiterst. Und je weiter dein Raum wird, umso mehr Leben zieht auch bei dir ein.
Okay. Also ist praktisch, wie du jetzt schon gesagt hast, das wäre jetzt eine Möglichkeit, mit der Meditation auch
Also
mehr
finde ich auch wichtig, ist
lebendig.
grundlegend. Ich glaube, Meditation ist sogar das wichtigste Werkzeug überhaupt.
Okay. Ist ja spannend. Gut, dann werde ich im Anschluss auch mal den Link zu dem Meditationsworkshop mit in die Beschreibung reinnehmen. Und genau, du hast auch gesagt, die Tiefe, kommt man ja auch eine Tiefe ran. Und jetzt ist es ja so bei vielen Menschen, ich habe das auch bei mir entdeckt, wo ich mal bei mir in die Tiefe reingegangen bin, da habe ich Sachen entdeckt, auch über mich, wo ich, mit denen ich mich eigentlich am liebsten gar nicht konfrontiert sehen wollte. Also wo ich direkt mich erschrocken habe, was da so zum Vorschein kommt halt, ne? Also wo man eigentlich fast sogar Angst davor hatte, in die Tiefe zu gehen, um das praktisch
Ja,
um.
auch die Ungeheuer lauern in der Tiefe.
Ja, also so hat sich das auch angefühlt, ja. Und
Ja,
das
Nietzsche sagt ja auch so schön, wenn man zu lange in einen Abgrund starrt, starrt der Abgrund irgendwann zurück. Also wir spiegeln uns aber eben auch in der Tiefe. Das heißt, unser höheres Selbst, das, was eben mit Leben, mit Gott und so weiter verbunden ist, das findet sich da. Und der Kern, den wir unten entdecken, also wenn wir wirklich mit Meditation und auch gerade in der göttlichen Magie, geht man ja ganz weit runter bis zu den Wurzeln, bis zu dem Kern, der unter den Wurzeln ist, wo sich auch das Ego eigentlich verbirgt und auch der materialistische Schein vorherrschend ist. Und dort in diesem Kern, das ist das Saatkorn des Lebendigen. Und die meisten Menschen wagen es ihr ganzes Leben lang nicht, dass diese Saat aufgeht. Ja, die bewegen sich nur in oberflächlichen Mustern und rühren diese Saat gar nicht erst an. Dabei, was könnte entstehen, wenn wir dieses Saatkorn aufbrechen lassen? Aber, und das ist auch richtig, wenn man sich auf diesen Weg in die Tiefe macht, in die Dunkelheit macht, begegnet man auch all den Schatten, all den Ungeheuern, all den Bereichen, die uns davon abhalten wollen, lebendig zu werden.
Und man kommt ja wahrscheinlich, wenn man sich wirklich verändern will, daran gar nicht vorbei. Man muss es praktisch
Na,
dann.
man muss wer leben will, muss die Hindernisse des Lebens auch annehmen, ne? Auch die ganzen inneren Dämonen und Kräfte, die uns davon abhalten wollen. Die Ängste, die Unsicherheiten und so weiter und so fort. Also was da alles. Man muss wirklich mal reinschauen bei sich. Man wird immer wieder Dinge entdecken, die, sagen wir mal, einem gefährlich und angsteinflößend genug erscheinen, so der Hüter der Schwelle, dass man tatsächlich nicht tiefer hineingeht. Aber den Kern sozusagen, dieses Saatkorn, das findet man nur an der tiefsten Stelle, weil dort liegt das, dort wartet es. Und bei manchen Menschen, wie Meister Jesus sagt, ist diese Saat wie auf Fels ausgebracht, die kann nicht aufgehen. Aber wenn wir dieses Saatkorn nehmen und es nach oben bringen in unser Herz, dort ist der weiche, warme Acker, auf dem es erblühen kann. So, und dann, wenn diese Verbindung steht und auch nach oben über uns hinauswächst, wenn also die Saat aufbricht, oder in der Alchemie sagt man auch die Eierschale, da vergleicht man es, wir sind wie mit einem Ei und dort existieren wir, leben wir. Irgendwann werden wir aber auch als Küken schlüpfen, wir müssen die Eierschale durchbrechen. Davor haben die meisten unheimlich viel Angst. Ne, wirklich das alles aufzugeben, das ganze alte Leben hinter sich zu lassen. Also Jesus sagt zum Beispiel auch, wer sein altes Leben nicht hinter sich lässt, wer es davon nicht loslässt, der kommt auch nicht zum ewigen Leben. Ne? Wer es aber loslässt, der kann dorthin kommen auf diese Ebene. So, wenn das dann eben aufsteigt und vom Herzen her wächst, auch unser Mitgefühl etc. pp., dann geht das bis hinauf in die geistigen Ebene und verändert auch unseren Verstand. Ne, wir werden plötzlich zu Philosophen, zu Liebhabern der Weisheit. Unser Denken ist nicht nur auf das rein materielle Wohl und auf das Berechnen gerichtet, sondern er wird plötzlich schöpferisch, ein schöpferischer Verstand. Ja, wer braucht denn sowas? So, wir brauchen sowas für die neue Zeit.
Oh ja.
So, und da, aber da muss man erstmal hinkommen. Und die meisten, wie gesagt, sind in ihren Reaktionsmustern und sind darin auch nicht schöpferisch. Da passiert nichts Neues. Die vegetieren einfach nur dahin.
Hat mich jetzt gerade so ein bisschen, wo du es erzählt hast, auch mit in die Tiefe gehen, so ein bisschen wie an Computer erinnert. Man kann ja auch beim Laptop zum Beispiel Updates, also Veränderungen praktisch aufladen, aufladen und aufladen. Und wenn man den immer nur zuklappt und aufmacht, gelangt praktisch diese Veränderung nie in die Tiefe. Erst indem man den Computer komplett neu startet, also wirklich in die Tiefste hineingeht, die Tiefste also von unten heraus praktisch nochmal komplett neu startet, wird automatisch die Veränderung erst aktiv. Und das ist, glaube ich, ein gutes ja, Beispiel gerade auch, wie das bei uns Menschen, denke ich, funktioniert, ne?
Ja, das trifft es noch nicht ganz, weil bei uns Menschen ist es so, dass wir das Falsche für das Richtige halten. Also diesen Brei, den ich anfangs erwähnt habe, der uns nicht schmeckt, den halten wir aber für richtig. Und das ist so, und die anderen machen es ja auch so, und das haben wir schon immer so gemacht.
Okay.
So. Und dieses Zugeständnis, okay, so wie ich bisher gelebt habe und wie die meisten da draußen leben, das ist falsch. Und das Richtige, das kenne ich nicht, das muss ich erst noch kennenlernen, das muss ich suchen. Dieses Eingeständnis, das fällt den meisten Menschen am schwersten. Also wirklich auch einzugestehen, auch wenn man schon älter ist, sagen wir jetzt mal in meinem Alter mit 50, sich einzugestehen, okay, du hast jetzt 50 Jahre falsch gelebt. Wer will das schon sich eingestehen? Ja, da gibt es auch so einen psychischen Mechanismus, wenn wir lange genug Zeit und Energie in etwas gesteckt haben, fällt es uns umso schwerer, das loszulassen. Ja, das nutzen Sekten. Also wenn du zum Beispiel in einer Sekte bist und diese Gemeinschaft dort erlebst, dann hast du da auch ein falsches Leben. Aber das einzusehen, die Menschen wehren sich dagegen, so wie sie sich auch hier gegen das Richtige, gegen das Leben wehren. Das Problem ist nur, dass wenn wir uns kollektiv, wie wir es gerade tun, gegen das Leben wehren, ersticken wir das Leben. Dann entsteht eben Artensterben, dann entstehen Krieg, dann entsteht Klimawandel und so weiter und so fort. Und das kriegen wir nur in den Griff, wenn wir das Lebendige wieder annehmen und ein Leben wählen, das auch unserem Bewusstseinszustand, und zwar nicht dem, wie das Bewusstsein ist, sondern dem, was es an Möglichkeiten enthält, entsprechend unser Leben gestalten.
Ich fand das sogar jetzt, wenn man es mal so betrachtet, ein sehr gutes Schlusswort, weil ich kann mir vorstellen, dass man heute für heute mal beenden ist. Also ich bin zumindest mit dem, was ich so mal ansprechen wollte, durch. Hast du vielleicht noch ein Schlusswort oder eine Empfehlung für die Zuhörer, was du noch gerne
Denke, das war
sagen?
jetzt gerade ein gutes Schlusswort.
Fand ich auch halt, ne?
Dann belassen wir es dabei.
Okay,
Ich meine, wir
dann.
sehen uns ja wieder. Den Podcast gibt es in 14 Tagen dann neu, dann mit einem anderen Thema. Und ich würde vorschlagen, das Thema Leben und Lebendigkeit habe ich ja eingebracht. Und beim nächsten Mal wünsche ich mir von dir ein Thema. Das kannst du dir bis dahin überlegen.
Okay, dann lasst euch überraschen, liebe Zuhörer. Und wie gesagt, in 14 Tagen gibt es dann den nächsten. Und in der nächsten Woche gibt es auch einen neuen Podcast von Hirn und Heilig, auch zu aktuellen Themen der Zeit, spirituell betrachtet. Jo, dann vielen Dank, André, für deine
Allen
geistigen
Segen,
Ergüsse.
auch euch Zuschauern da draußen.
Und wünsche euch noch einen wunderschönen Feiertag. Also wir haben jetzt heute aufgenommen am 3. Oktober zum Tag der Einheit. Und ja, alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Bis zum
Ciao.
nächsten Mal.
Das war der Podcast von André Buchheim und Raik Schirmer. Weitere Infos zum Meditationsworkshop findest du auf neuezeit-weiterbildung.de.